Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von Skoda.
Also hier steht absolut zuverlässig. Besondere Stärken im Bereich lange Strecken. Komfortable Ergo-Komfortsitze mit optionaler Massagefunktion. Da sag ich mal, herzlich willkommen in unserem Fuhrpark.
So macht man als Firmenwagen Karriere. Der neue Skoda Octavia mit umfangreicher Komfortausstattung. Sichern Sie sich jetzt attraktive Konditionen beim Skoda Geschäftsfahrzeugleasing. Mehr unter skoda.de/flotte-octavia. Skoda. Simply clever.
Marktmanipulation, Bilanzfälschung, 1,9 Milliarden Euro, die fehlen und heute dann die Festnahme des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Markus Braun. Das schwer angeschlagene Unternehmen Wirecard sorgt für Unruhen in der deutschen Finanzwelt. Die Anleger haben das Vertrauen verloren. Und diese Woche könnte sich die Zukunft des DAX-Konzerns entscheiden. Es geht um nicht weniger als ums Überleben. Dabei galt das Unternehmen aus Aschheim bei München lange als die größte Tech-Hoffnung Deutschlands. Was ist also passiert? Das besprechen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Außerdem frage ich den Tech-Investor Frank Thelen, was der Fall Wirecard für den Digitalstandort Deutschland bedeutet. Es ist Dienstag, der 23. Juni 2020 und ich bin Tami Holderried. Hallo. Wirecard hat in den letzten 2 Jahren eine Achterbahnfahrt erlebt. Mit allen Höhen und Tiefen, die bei sowas eben dazugehören. Seit letzter Woche dürfte diese Fahrt aber vorerst vorbei sein. Wirecard musste bestätigen, dass rund 1,9 Milliarden Euro aus der Bilanz für 2019 fehlen und wahrscheinlich auch nie existiert haben. Die Aktie, die hat daraufhin Ende letzter Woche in nur 25 Stunden mehr als 80% an Wert verloren. Ein so krasser Kurssturz, das ist beispiellos in der deutschen Börsengeschichte. Und heute Vormittag kam dann die Nachricht, der Ex-Vorstandschef Markus Braun wurde von der Staatsanwaltschaft München festgenommen. Mittlerweile kam er auf Kaution wieder frei. Vom Superstar zum, Schmuddelkind des DAX, wie konnte es dazu kommen? Das kann am besten mein Kollege Henning Peitzmeier aus der Wirtschaftsredaktion erklären. Hallo.
Hallo.
Henning, bevor wir über die aktuellen Geschehnisse sprechen, lass uns zunächst mal kurz einen Schritt zurückgehen. Was für ein Unternehmen ist Wirecard denn?
Ja, in der Tat, das ist ein wirklich schwer durchschaubares Geschäftsmodell, was Wirecard da betrieben hat. Also zunächst, man kann sagen, Wirecard ist ein Zahlungsdienstleister, der nichts produziert, also keine Autos, keine Turnschuhe, sondern stattdessen millionenfach Zahlungen abwickelt zwischen Käufern und Verkäufern. Mhm. Dafür nehmen die eine Gebühr, die ist gering, aber es kommt in der Summe einiges zusammen.
Und wer sind die Kunden?
Also die Kunden sind kleine Händler, sind aber auch große, namhafte Kunden dabei, Aldi, Deutsche Telekom, die Österreichische Bahn. Dahinter steht eben dieses Modell, wenn ein Kunde im Internet etwas kauft, dann geht das Geld per Kreditkarte von seiner Bank nicht direkt an den Händler, sondern über die Plattform von Wirecard. Und Wirecard bietet noch den Service für den Händler, dass er auf jeden Fall sein Geld bekommt. Und das ist so eine Risikoprämie und das ist die Gebühr, die Wirecard dann kassiert.
Mhm. Ich habe jetzt in der Anmoderation schon gesagt, die letzten Jahre waren schon eine Art Achterbahnfahrt für das Unternehmen. Seit wann gibt es denn jetzt die Bedenken, was Wirecard angeht?
Also die Bedenken gibt es schon seit vielen Jahren. Also der gesamte Aufstieg von Wirecard ist begleitet von Gerüchten, dass das Geschäftsgebaren eben dann doch nicht sehr seriös ist. Aber betroffen ist dort vor allen Dingen das Geschäft in Asien. Und das hat Wirecard mangels einer eigenen Lizenz in diesen Ländern immer über sogenannte Drittpartner abgewickelt. Und an diesem Geschäftsmodell gibt es jetzt die größten Fragezeichen und wahrscheinlich wird es so sein, dass eben dort die Bilanzen frisiert wurden, so wie frühere Vorwürfe lauteten und die vor allen Dingen ja mit dem DAX-Aufstieg von Wirecard dann an einem ein größeres Echo gefunden haben, zumal dann auch die renommierte Wirtschaftszeitung, die Financial Times, das dann publik gemacht hat. Das war so vor gut einem Jahr.
Jetzt hat sich die Situation in den letzten Tagen aber immer mehr zugespitzt. Wirecard wollte eigentlich letzte Woche die Bilanz für 2019 vorlegen. Warum ist es dazu nicht gekommen?
Es ist nicht dazu gekommen, weil die Wirtschaftsprüfer von KPMG ein Sondergutachten angefertigt haben, in dem sie genau dieses kritische Asiengeschäft, also dieses Geschäft mit diesen Drittpartnern, mit Treuhändern, die dort eingeschaltet waren oder auch nicht, einfach nicht verifizieren konnten. Sie konnten nicht klären, gibt es wirklich solche hohen Beträge in diesem Geschäft. Es waren vor allen Dingen Geschäfte auf den Philippinen, in Schwellenländern, also gar nicht mal so sehr in Japan oder in Korea, also in hochentwickelten Märkten, sondern gerade in diesen Schwellenländern. Dort hat Wirecard immer großes Wachstum versprochen, auch tolle Zahlen präsentiert, aber KPMG konnte das nicht verifizieren. Und EY, die anderen Wirtschaftsprüfer, die eine Bilanz jetzt feststellen sollten und ein Testat unter diese Bilanz natürlich schreiben sollten, konnten es dann auch nicht mehr. Und damit ist dann auch die Bilanzpressekonferenz und auch die Bilanzvorlage hinfällig geworden.
Und nach diesen Hiobsbotschaften, nachdem die Bilanz für 2019 nicht vorgelegt werden konnte, ist die Aktie dann eingekracht, richtig?
Richtig, die Aktie hatte einen massiven Wertverlust erfahren. Man muss sich das ja mal vor Augen führen. Vor 20 Monaten kostete die Wirecard AG die Aktie mehr als die der Deutschen Bank. Wirecard hat ja auch die Commerzbank dann schließlich im DAX ersetzt. Jetzt wird dieses Unternehmen mit weniger als 2 Milliarden Euro noch bewertet. Das ist also nur noch ein Bruchteil dessen, was sie zu Spitzenzeiten gekostet hat.
Wahnsinn, also ein richtiges Drama für Anleger, genauso wie für das Unternehmen natürlich. Es geht auch um fehlendes Geld in diesem Skandal. Es geht konkret um 1,9 Milliarden Euro, die Wirecard ja nicht mehr findet. Wo ist dieses Geld?
Man kann, glaube ich, sogar eher sagen, dass es diese 1,9 Milliarden Euro gar nicht gegeben hat, sondern dass es eine Luftbuchung war. In welchem Umfang, das wird jetzt die Staatsanwaltschaft noch herausfinden, mit Sicherheit. Aber definitiv ist das Geschäft gerade in Asien nicht so werthaltig wie von Wirecard dargestellt. Also vermutlich haben sogar die ganzen 1,9 Milliarden Euro gefehlt. Man kann es nicht ausschließen.
Warum liegt da denn oder sollte zumindest da überhaupt so viel Geld bei den Treuhändern liegen?
Das ist eine gute Frage und vor allen Dingen, warum auf den Philippinen? Also Wirecard hat immer gesagt, man hätte das Geld in diesen Ländern geparkt, in denen man das Geschäft macht. Und das waren eben diese Schwellenländern. Aber 1,9 Milliarden bei zwei philippinischen Banken angeblich auf nur sechs Geschäftskonten, das ist schon äußerst merkwürdig. Zumal dann auch Treuhänder eingeschaltet wurden, die auch wohl von eher zweifelhaftem Ruf waren. Da gab es zunächst einen Vertrag mit einer Treuhandgesellschaft, die hieß Zitadelle, und die wurde Ende 2019 dann aufgelöst, als diese ersten großen Verdächtigungen aufgekommen waren. Dann hat man einen philippinischen Anwalt mit dem Namen Marco Tolentino beauftragt. Der hat früher für Duterte gearbeitet, wurde dort angeblich auch entlassen. Aber das sind alles ganz, ganz merkwürdige, um es mal vorsichtig zu formulieren, merkwürdige Ereignisse, die sich da rund um die 1,9 Milliarden auf den Philippinen drehen.
Das klingt nach einem großen Betrugsfall quasi.
Das ist ein großer Betrugsfall, so viel kann man auch schon sagen. Und die Staatsanwaltschaft, die ja einen Haftbefehl gegen den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Markus Braun beantragt und erhalten hat, wirft ja auch genau das vor. Sie geht von vorgetäuschten Einnahmen aus, also eben genau in diesem Drittpartnergeschäft. Damit sollte die Bilanz von Wirecard aufgebläht werden, um das Unternehmen gegenüber Investoren, also Aktionären und Kunden, finanzkräftiger und attraktiver darzustellen, als es in Wahrheit war.
Jetzt hast du gerade schon den ehemaligen Vorstandschef Braun angesprochen. Welche Rolle spielt er denn in dieser Sache?
Also Markus Braun ist ja nicht nur der Vorstandsvorsitzende von Wirecard gewesen, sondern auch der größte Aktionär. Er hat mehr als 7% der Anteile von Wirecard in seinem Besitz, auch angeblich immer noch. Er soll sogar auch noch nachgekauft haben, als die Aktie schon im freien Fall war. Also er hat wirklich sein Privatvermögen in dieses Unternehmen gesteckt, was er seit fast 20 Jahren führt und auch groß gemacht hat.
Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Wirecard betrogen hat. Wirecard selbst sagt aber, wir wurden betrogen. Wer hat denn recht? Wer hat hier Dreck am Stecken?
Also ich glaube, da tendiere ich ganz klar zu dem, was die Staatsanwaltschaft mittlerweile sagt. Denn Wirecard hat zunächst ja davon gesprochen, das war beim Rücktritt von Markus Braun am vergangenen Donnerstag, dass man nicht ausschließen konnte, Opfer eines gigantischen Betrugs zu sein. Seitdem sie am Montag dann eingeräumt haben, dass sie wohl diese 1,9 Milliarden Euro gar nicht, dass die womöglich gar nicht existiert haben, muss man davon ausgehen, dass Wirecard betrogen hat.
Wie geht es jetzt weiter? Zum einen in den strafrechtlichen Ermittlungen, über die wir schon gesprochen haben, aber eben vielleicht auch, was passiert mit dem Unternehmen weiter?
Ja, also bei dem Unternehmen, um mit der letzten Frage anzufangen, da laufen jetzt die Verhandlungen mit insgesamt 15 Gläubigerbanken. Darunter ist die Commerzbank und die Landesbank Baden-Württemberg, aber auch zwei holländische Banken. Die haben insgesamt Kreditlinien über 1,85 Milliarden Euro herausgelegt. Und die könnten jetzt die Kredite zum 30. Juni fällig stellen. Wenn sie das machen, dann hätte Wirecard ein massives Liquiditätsproblem. Wahrscheinlich ist dann wohl die Insolvenz von Wirecard zu sehen, weil die dieses Geld nicht aufbringen können. Und deswegen laufen da jetzt die Verhandlungen. Wie die ausgehen werden, das werden die nächsten Tage zeigen. Es hat jetzt bislang nach Informationen der FAZ ein Stillhalteabkommen gegeben. Also man versucht, das auch über den 30.06. Hinaus zu retten, damit der Geschäftsbetrieb weitergehen kann. Aber das hängt, wie gesagt, an den Gläubigerbanken. Und
das heißt, die Gläubigerbanken entscheiden jetzt über die Zukunft und das Schicksal des Unternehmens?
Über das Schicksal eines Unternehmens, was ja immerhin 4.600 Menschen beschäftigt. Und der zweite Handlungsstrang, die strafrechtlichen Ermittlungen, die laufen erst seit wenigen Tagen. Die Staatsanwaltschaft hat ja, nachdem die Bilanz nicht vorgelegt werden konnte, Ermittlungen wegen des Verdachts der Marktmanipulation eingeleitet, gegen den gesamten vierköpfigen Vorstand, angeführt von Markus Braun. Jetzt wurden diese Ermittlungen dann ausgeweitet auf den Verdacht der Bilanzfälschung. Das ist das, was die Staatsanwaltschaft jetzt vorwirft. Und ja, der erste Verdächtige hat sich ja nun gestellt und ist festgenommen worden. Das ist Markus Braun. Weitere können folgen.
Mich würde jetzt zum Abschluss noch deine persönliche Einschätzung interessieren. Du verfolgst das Unternehmen und diese ganzen Querelen ja schon lange. Glaubst du, dass Wirecard das überleben kann? Ihr Geschäftsmodell ist ja eigentlich gerade in der Corona-Krise sehr aktuell und sehr zukunftsweisend.
Das ist richtig. Und vor allen Dingen kann man sagen, wenn man Wirecard aufspaltet in diesen europäischen Teil, wo sie nachprüfbares Geschäft gemacht haben, wo sie ja nun auch Lizenzen besitzen in den einzelnen Ländern. Wenn man auch die Wirecard Bank nimmt, die ja auch eine Lizenz hat und von der BaFin überwacht wird. Wenn man dieses Geschäft nimmt und sagt, das ist werthaltig, dann könnte dieser Teil weitergehen. An dieses Asiengeschäft glaube ich nicht mehr, denn dort scheinen zu viele Luftnummern gewesen zu sein, als dass das dort in diesen Schwellenländern jemals existiert hat oder überhaupt noch nennenswert weitergeführt werden könnte. Also ich könnte mir vorstellen, dass Wirecard am Ende reduziert wird auf diesen europäischen Teil, auf den werthaltigen Teil. Ob das unter der Regie eines Wirecard-Vorstands läuft oder ob das Unternehmen von Finanzinvestoren übernommen wird, vielleicht auch aus der Insolvenz heraus übernommen wird, das wird sich jetzt relativ schnell dann auch zeigen.
Vielen Dank für deine Einschätzung, Henning.
Gerne.
Viele Wirecard-Aktionäre haben in der letzten Woche also viel Geld verloren. Einer von ihnen ist auch der Tech-Investor und Wagniskapitalgeber Frank Thelen. Er ist bekannt aus der Gründershow Die Höhle der Löwen. Noch vor ein paar Tagen hatte er in einem Interview gesagt, dass er selbst in Wirecard investiert hatte. Am letzten Wochenende hat er dann in einem Video auf Social Media erklärt, die Aktie abgeschrieben zu haben.
Aber das hat mich wirklich enttäuscht. Und ich habe heute Morgen das Unternehmen abgeschrieben.
Und er hat auch betont, wie enttäuscht er ist, dass eine so große Hoffnung der deutschen Digitalunternehmen im Chaos versinkt. Welche Strahlkraft könnte der Wirecard-Skandal haben und was bedeutet das für den Digitalstandort Deutschland? Das frage ich jetzt Frank Thelen persönlich. Hallo, Herr Thelen.
Hallo, schön, dass ich bei dir bin.
Was hat Sie denn ursprünglich an der Wirecard-Aktie überzeugt?
Das Geschäftsmodell, ja. Das, man muss aber sagen, das, wie es ja präsentiert wurde, war es so, dass immer mehr, also dass dieser große Payment-Plattform, die weltweit ausgerollt wurde, wobei man auch eine Menge Software, Partneranbindungen und so weiter benötigt hat, hat einfach ein sehr gutes Wachstum gezeigt. Es ist ein sehr attraktiver Markt und ich fand, so wie die vom Produkt, vom Vertrieb und so weiter rangegangen sind, fand ich das Unternehmen sehr gut. Und meines Wissens nach hat ja auch Ernst & Young sogar das Wachstum testiert, also bestätigt, aber es gab dann einfach das Problem, wo diese 1,9 Milliarden sind. Aber an sich würde ich in das Unternehmen gerne wieder investieren, wenn denn ein vertrauenswürdiges Management es führen würde.
Mhm. Sie investieren ja schwerpunktmäßig in Tech-Startups. Wie ist denn die Szene allgemein in Deutschland aufgestellt? Vielleicht müssen wir da mal kurz einen Blick drauf werfen.
Naja, Deutschland hat das Riesenproblem, dass wir hinten dran sind. Wenn man sich US und jetzt vor allen Dingen China anschaut, die sind halt deutlich progressiver. Da sind immer ein, zwei, manchmal sogar drei Nullen hinten dran. Und Deutschland hat ein wachsendes Ecosystem. Wir haben schon echt viel gelernt und laufen los und haben sowas wie ein halt der Gründerfonds. Wir haben sowas wie einen deutschen Startup-Verband, wir haben einen Innovation Council, eine Digitalministerin, wir haben irgendwie vielleicht sowas, nenne ich jetzt mal unteren Bereich sozusagen, die Höhle der Löwen, wo dann auch die Masse mitgenommen wird. Also das Thema Startups, das Thema Investitionen ist da und wächst, aber die Aufholmenge, also wie weit wir nach vorne springen müssten, um mit US oder China wieder auf Augenhöhe zu spielen, das ist halt einfach ein sehr, sehr weiter Weg. Und das Problem ist, die beiden bleiben natürlich nicht stehen, sondern geben noch viel mehr Gas. Man sieht das auch an den Public-Unternehmen, also die an der Börse gehandelt sind, wie auch das Unternehmen Wirecard, über das wir eben gesprochen haben. Da sind es mittlerweile Billionen, also im Englischen Trillions, die vier Großen da haben. Und das sind natürlich Kapitalvolumen, von denen Deutschland einfach im Tech-Bereich oder generell auch nur träumen kann. Und das ist ein Problem für unseren Standort.
Warum gibt es denn so wenige vergleichbare Unternehmen aus dem Tech-Bereich wie eben jetzt Wirecard in Deutschland?
Das ist ein sehr kompliziertes Problem, so ein 360-Grad-Problem. Das eine ist, Wir brauchen mehr Gründer, weil die meisten Absolventen oder man kann ja auch direkt nach der Schule gründen wollen, Sicherheit. Ganz traurig. Also die Umfragen zeigen ganz klar, die Menschen wollen Beamter werden oder sowas. Also was heißt traurig? Also man kann auch Beamter werden, aber es wäre auch schön, wenn mehr, gerade auch junge Menschen, Hunger hätten zu gründen. Das nächste ist, dann Seed-Kapital, also wie kann ich überhaupt starten und mal loslegen? Da würde ich sagen, ist sogar Deutschland relativ gut aufgestellt. Da haben wir erstmal genug von Exists im Kleinen bis hin halt der Gründerfonds und wer da alles unterwegs ist. Und wir sind ja auch ein Frühphasen-Investor. Also ich glaube, da gibt es eine Menge Geld. Aber wenn ich dann einigermaßen erfolgreich bin und sage, wow, jetzt habe ich hier wirklich mal ein Thema wie Payment oder Blockchain-Transaktionen oder fliegende Autos oder was auch immer, irgendein Thema, was richtig groß werden kann und zeige, eigentlich funktioniert das, dann schreibt in Deutschland einfach keiner die größeren Checks, also 50 Millionen plus, die dann folgen müssen und die ja alle ein Facebook und ein Tesla und wie sie alle heißen, ein Google dann bekommen hat, die fehlen in Deutschland. Also in Deutschland gibt es eigentlich kaum ein Vehikel dafür, dass dann dieses Geld folgt. Und Geld ist wichtig, damit ein Zalando, die das dann zum Beispiel von Tengelmann erhalten haben, glücklicherweise auch groß werden kann. Und da haben wir eine Lücke. Es ist einfach ein kompliziertes Gesamtgebilde, an denen es an einigen Stellen hakt und damit stockt dann alles. Und wir generieren keine Wirecards im Guten, also ohne Betrug, Unternehmen, die relevante Umsatzgrößen haben und weltweit in ihrem Bereich führend sind.
In Ihrem Video, was ich eingangs schon erwähnt hatte, haben Sie gesagt, dass Wirecard auch immer ein großer Hoffnungsträger im Bereich Tech-Unternehmen für Sie war. Könnte der Fall denn dann auch Folgen für den gesamten Digitalstandort Deutschland haben?
Total. Also Wirecard ist eine Riesenkatastrophe, weil es nimmt Vertrauen aus Aktien. Und die Deutschen haben so oder so schon viel zu wenig Aktien. Mut. So, und jetzt sieht man auf einmal Skandal, ja. Und ein Unternehmen fällt, die Aktie fällt von, ich glaube, im Hochstand war sie bei 200, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war sie lange, lange Zeit über 100, fällt sie auf 15 Euro. Das geht nicht, ja. Also das ist ein Problem und der Grund dahinter ist natürlich Betrug. Und mittlerweile ist ja auch der Gründer und CEO verhaftet, soweit ich informiert bin. Und das ist einfach, das scheut natürlich noch mehr Aktienangst. Und das ist genau das falsche Signal, sondern wir bräuchten eigentlich mehr Aktien für die Personen, damit sie auch im Alter mehr Rücklagen haben, für den Markt, damit die deutschen Unternehmen Kapital haben, für den IPO-Markt und so weiter. Und das Schlimmste, was wir jetzt tun können, ist zu sagen, oh, siehst du mal, Fintech sind alles Betrüger, jetzt machen wir da nicht weiter und die BaFin kapselt sich noch weiter ab und hat noch mehr Angst.
Also glauben Sie tatsächlich, dass es Tech-Unternehmen nach dem Fall Wirecard jetzt auch noch schwerer haben könnten in Deutschland?
Unbedingt. Also ich habe heute auch schon mit einem der größten Investoren hier in Deutschland gesprochen, genau zu dem Thema. Der ist gerade in einer möglichen Transaktion in einem nahen Bereich. Und der sagt, er hört das jetzt schon in den Gesprächen raus, dass auf einmal gewisse Fonds sagen, wow, Fintech, mach mal lieber keinen Deal an der Stelle, da gucken wir mal, wie es da weitergeht. Also absolut, 100% habe ich das Feedback jetzt schon aus dem Markt. Und Wirecard hat größeren Schaden ausgelöst an vielen Stellen, als uns das heute klar ist, glaube ich. Das ist eine Riesenkatastrophe, ähnlich wie Enron. Die wird uns noch leider lange beschäftigen. Und ich glaube nicht, dass Deutschland auch jetzt mutig durchgreift, wie zum Beispiel bei der BaFin Konsequenzen in die Richtung Personal und aber auch Initiative Richtung Blockchain fahren wird. Ich bin gespannt, was das für Ergebnisse sind. Ich bin froh, dass der CEO und Gründer, der uns ja wirklich, danach sieht's aus, alle komplett wirklich, sorry, das deutsche Wort, verarscht hat. Also der hat wirklich einfach einen Betrug hier gemacht, dass der jetzt schon mal verhaftet wurde, weil sowas darf nicht einfach ungestraft passieren. Und ich hoffe, dass da jetzt noch deutlich mehr klare Konsequenzen an verschiedenen Stellen hat.
Vielen Dank für diese Einschätzung, Frank Thelen.
Danke dir, vielen Dank.
Wirecard hatte die Anleger schon länger extrem gespalten. Die Skeptiker finden das weit verzweigte Geschäft unverständlich und unübersichtlich. Die Fans wiederum hielten das Unternehmen für cool und zukunftsweisend. Welche Lehren können Anleger jetzt aus dem Skandal rund um Wirecard ziehen? Thomas Klemm aus unserer Finanzredaktion der Sonntagszeitung weiß mehr. Hallo, Herr Klemm.
Hallo, Frau Holderjüt.
Herr Klemm, Wirecard hat auch viele Kleinanleger angelockt. Wenn ich jetzt Wirecard-Aktien besitzen sollte und viel Geld verloren habe, welche Möglichkeiten habe ich denn jetzt?
Naja, die einfachste Möglichkeit ist verkaufen. Also sollten Sie es bisher noch nicht getan haben in den letzten Tagen, als sozusagen der Skandal immer sichtbarer wurde, dann ist es erstmal die simpelste Möglichkeit, sich jetzt zu trennen. Hat natürlich den großen Nachteil, man verliert Geld, also man realisiert sozusagen die hohen Verluste. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit zu prüfen, ob man Schadensersatzgeld machen kann, weil die Kommunikation von Wirecard in den letzten Monaten war ja immer etwas schwierig. Und das könnte ja sein, dass Wirecard schon vorher Hinweise darauf hatte, dass mit der Bilanz was nicht stimmt, das aber nicht nach außen getragen hatte. Insofern könnte es sein, dass Schadensersatz geltend gemacht werden könnte. Das prüfen jetzt auch schon ein paar Kanzleien und Juristen. Und die bereiten Klagen vor gegen das Unternehmen, gegen Vorstand, wohlmöglich sogar gegen die Wirtschaftsprüfer von EY. Und sollte das so sein, dass also unvollständig oder irreführend über die Bilanz berichtet wurde, dann gibt es womöglich die Chance, auf Schadensersatz zu klagen.
Dieses ganze Drama rund um Wirecard, das dürfte deutsche Sparer vielleicht verständlicherweise nicht gerade dazu ermutigen, ihr Geld in Aktien anzulegen. Frank Thelen hat das auch gerade schon angesprochen. Aber ist diese Skepsis berechtigt?
Oh, natürlich nicht. Also Aktien ist natürlich Risiko. Das muss man natürlich wissen. Also es kann immer was passieren. Wir hatten jetzt die Pandemie und die ganzen Auswirkungen von der Corona und Covid-19. Da sind die Börsen natürlich auch jetzt nach unten gerauscht. Solche Sachen passieren. Auch solche ganz gefeit vor solchen Bilanzmanipulationen oder ist man natürlich auch nicht. Aber Man hat, glaube ich, in letzter Zeit gesehen, dass die Deutschen ein bisschen cooler geworden sind, also der deutsche Sparer, der deutsche Anleger. Also gerade in diesem Frühjahr, als alle sozusagen am Zittern waren und jeder gedacht hat, ach, jetzt ist aber Schluss mit der deutschen Aktienkultur, jetzt ist sozusagen der letzte Hartgesottene flüchtet jetzt. Ganz im Gegenteil, also die Leute haben ETF-Sparpläne gekauft, sie haben Depots eröffnet, einige Banken hatten da Rekorde vermeldet. Und die scheinen sich bewusst zu sein, dass es also eine gute Gelegenheit war, so übel die Zustände drumherum waren, aber man konnte halt zu günstigen Kursen einsteigen.
Viele fragen sich jetzt aber natürlich, wie es denn um die deutsche Finanzbranche bestellt ist, wenn ein so im Chaos versinkendes Unternehmen wie Wirecard zu den 30 wichtigsten deutschen Börsengesellschaften gehört. Was sagen Sie denn dazu?
Zum einen sollte man jetzt nicht alle DAX und dann die 29 anderen sozusagen mit in Sippenhaft nehmen. Das ist schon ein besonderer Fall, ein Einzelfall. Und zum anderen, finde ich, muss man auch in dem Fall so ein bisschen vielleicht 2 Jahre zurückblicken, weil nämlich als Wirecard in den DAX gekommen ist im Sommer 2018, da war der Jubel groß. Da war die Commerzbank ist abgestiegen, Wirecard ist aufgestiegen und alle haben gesagt, yes, jetzt haben wir nicht nur die alte Bankenwelt, jetzt haben wir auch die moderne, coole Finanztechnologie im DAX und das bringt neuen Schwung, das ist ein schnell wachsendes Unternehmen und die stehen für was, sind Technologieführer und haben natürlich Umsätze und Gewinnsteigerung wie sonst niemand. Also erstmal war natürlich der Jubel groß, dass einfach so ein moderneres Unternehmen im DAX gekommen ist. Aber jetzt zeigt sich halt tatsächlich, dass es, was man vielleicht nachbessern muss, was Kriterien angeht, wie Corporate Governance, also gute Unternehmensführung. Da muss man wahrscheinlich noch so ein bisschen mehr Wert drauf legen und ein bisschen das mehr berücksichtigen, also seitens der deutschen Börse.
Also kann man den DAX als Basisanlage auch weiterhin empfehlen?
Ja, es gibt ja noch viele andere etablierte Firmen, die seit Jahren super Arbeit machen und die man getrost, glaube ich, investieren kann. Also sagen wir mal, der DAX ist natürlich eine gute Anlagemöglichkeit. Es sind gute deutsche Unternehmen drin und wenn man an denen sich beteiligen möchte und an deren Entwicklung teilhaben möchte, na gut, dann ist der DAX gut. Aber der DAX ist so, wie er ist und man sollte sich natürlich immer auch so des Risikos bewusst sein, was es heißt, auf den DAX zu setzen. Es sind halt viele exportorientierte Unternehmen darin. Es hängt alles oder sehr vieles am Wohl und Wehe der Weltwirtschaft und der DAX wird auch sehr von Autos dominiert, also die 4 Autokonzerne. Und das dämpft sozusagen so, und die haben halt mit Problemen zu kämpfen, also E-Mobilität, autonomes Fahren und so. Und das dämpft natürlich seine Entwicklung gewaltig.
Das Wirecard-Debakel, nenne ich es jetzt mal, zeigt einmal mehr, wer sein Geld in einzelne Unternehmen investiert, der geht schon ein ziemlich großes Risiko ein und kann extrem schnell den Großteil seines Kapitals vernichten auch. Welche Konsequenzen sollten Anleger denn jetzt aus diesem Fall ziehen?
Ja, erstmal sollten Sie sich überlegen, ob Sie überhaupt in ein Unternehmen investieren möchten oder in viele einzelne Unternehmen oder ob Sie so in einen Index investieren. Also sowas wie den DAX, das habe ich schon gesagt, das ist mit seinen 30 Werten. Der ist überschaubar, ist aber ausschließlich deutsch. Es gibt auch größere Indizes wie den MSCI Welt, da sind dann 1650 Unternehmen drin. Also breiter aufgestellt, alle aus den Industrienationen. Das ist dann die erste Frage, die man sich stellen sollte, also Einzelunternehmen oder vielleicht einen breiten Index. Aber wenn ich ein Einzelunternehmen investieren möchte, dann sollte man jetzt nicht vielleicht so einem Hype aufsetzen und dem Schwarm folgen, sondern man sollte verstehen, was dieses Unternehmen eigentlich so tut, womit es sein Geld verdient, was dahinter steckt, was das für Menschen sind, die das Unternehmen leiten, was andere über das Unternehmen sagen, also sei es aus der Finanzbranche, sei es die Medien und so, und sich anschauen, ob die Aktie denn überhaupt günstig ist oder ob die womöglich viel zu teuer ist, also dass sehr viel Vertrauen sozusagen, also Vertrauensvorschuss sehr groß ist. Also das wäre sozusagen das Allerwichtigste.
Vielen Dank für das Gespräch, Herr Klemm.
Ja, gern. Dankeschön.
Das war der FAZ-Podcast für Deutschland heute am 23. Juni 2020. Wir wollen immer besser werden und würden uns deshalb über Ihre Meinung und Ihr Feedback freuen. Nehmen Sie gerne an unserer Podcast-Umfrage teil. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. Herzlichen Dank schon mal. Mein Name ist Tami Holderried und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.